Ich habe mich heute, wenn man so will, geärgert, weil ich den Aktivismus in den Medien doch sehr befremdlich finde, der heute so abgeht, ansichtlich des Climate Strikes weltweit, außer in der Schweiz, glaube ich. Das finde ich befremdlich, weil ich finde nicht, dass Journalisten da mitmachen sollten. Also ansonsten bin ich beim Kollegen, also dass Meinungsbeiträge von Leuten, die sich mit dem Thema nie beschäftigt haben, ein Problem sind, finde ich auch. Also ich finde, das Thema Klimawandel muss präzise berichtet werden, möglichst abständig, und ich finde jede Art von Agitation überhaupt nicht hilfreich. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass Alarmismus Leute nicht von einer Sache überzeugt. Deswegen sehe ich das mit sehr viel Skepsis, diese Art von Berichterstattung, die heute passiert.
Victoria, wann hast du dich das letzte Mal genervt als Wissenschaftlerin?
Also ich kann den beiden nur zustimmen und vor allem auch, was du gesagt hast, Marcel, dass in letzter Zeit also immer wieder auch Gastkommentare erschienen sind von Leuten, die sich nicht wirklich zum Thema auskennen, aber trotzdem denken, also sie müssen ihre Meinung jetzt noch dazu einbringen. Und ich glaube, was mich als Wissenschaftlerin oft ein bisschen stört, ist, dass die Wissenschaftskommunikation eigentlich sehr viel zu diesem Thema beigetragen hat in den letzten Jahren und auch gezeigt hat, wie man über den Klimawandel effektiv berichten kann, um auch die Leute gut zu informieren und eventuell auch Verhaltensänderungen dadurch hervorzubringen, und es stört mich immer wieder, wenn eben das ein Alarmismus ausschreitet und nicht Bezug auf sehr viel Literatur in der Wissenschaftskommunikation genommen wird.
Marcel, du warst jahrelang einer der wenigen Journalisten in der Schweiz, der über dieses Thema berichtet hat. Jetzt hast du 2019 die Seiten gewechselt, du hast die Gletscherinitiative lanciert, man muss dich jetzt auch Aktivist nennen, du bist nicht mehr nur Journalist. Warum hast du das getan?
Ja, also zum Thema Klima bin ich gar nicht mehr Journalist, würde ich sagen, das geht nicht, es gibt einen Rollenkonflikt. Ich bin noch ein bisschen Journalist zu anderen Themen. Und der Seitenwechsel hat ein bisschen früher, nicht erst dieses Jahr stattgefunden, und im Prinzip ist es für mich eine logische Konsequenz aus meiner Arbeit. Also ich habe, ich glaube, 2007 beim vorletzten IPCC-Sachstandsbericht habe ich begonnen, intensiv über das Thema zu arbeiten, habe das dann ungefähr 8 Jahre gemacht, bis ich in Paris war an der Klimakonferenz Ende 2015. Und ich bin da so es gab nachher eine heftige Diskussion, ist das jetzt ein guter oder ein schlechter Vertrag? Und meine Position war, ich habe das in einem Kommentar so geschrieben, es ist ein guter Vertrag, weil er ein gutes Ziel enthält, aber es ist ein schwacher Vertrag, weil er keine Maßnahmen enthält, wie man die Staaten auch zwingen kann, umzusetzen, was sie unterschrieben haben. Und ich habe den Kommentar so enden lassen, dass der Vertrag ein Instrument sein kann für die Zivilgesellschaften in den Ländern, um ihren Regierungen zu sagen, seht her, das habt ihr unterzeichnet, das habt ihr ausgehandelt, jetzt setzt es um. Und dann habe ich dann relativ bald gemerkt, dass ich die Nase voll habe von diesem Kommentiergestus, von diesem Sagen, man sollte jetzt die Regierung darauf berufen. Da fand ich irgendwann, jetzt mache ich das selber. Und das war dann zuerst so, ganz allein geht das ja dann doch nicht. Das hat einige Zeit gedauert, bis ich dann ein paar Mitkämpferinnen und Mitkämpfer gefunden habe, um hier einen wasserdichten, rechtlich guten Verfassungstext auszuarbeiten, den wir jetzt vorschlagen, um darüber abzustimmen. Und damit war natürlich auch klar, ich mache mir meinen Beruf kaputt, weil ich kann jetzt nicht mehr als unabhängiger Journalist auftreten. Erleichtert hat mir die Entscheidung die Situation auf dem Medienmarkt. Ich habe immer seit sehr langem frei gearbeitet und habe es immer gemocht, frei zu arbeiten. Und das ist einfach so viel schwieriger geworden die Artikel als Freier zu verkaufen, davon auch zu leben. Das hat mir den Entscheid ein bisschen erleichtert.
Bereust du das heute? Du würdest heute sehr viel Aufmerksamkeit kriegen, vielleicht mehr als noch vor 10 Jahren.
Ja, aber ich müsste ja, um davon leben zu können, nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern auch noch ein Honorar kriegen. Und wenn die Zeitungen einfach keine Honorare mehr haben für Freie, dann bringt es mir gar nichts, dass mein Thema jetzt ein Boom-Thema ist. Nein, ich bereue es nicht.
Axel, du wirst im Internet immer wieder zu Unrecht als Klimaskeptiker oder als Klimaleugner bezeichnet. Und als ich eine befreundete Wissenschaftsjournalistin fragte, wenn ich dann noch für dieses Podium einladen könnte, dann hat sie gesagt, lad doch Axel ein. Der hat kürzlich an einer Konferenz für Wissenschaftsjournalisten gehörig für Aufregung gesorgt. Du gehst mit vielen Wissenschaftsjournalisten und Journalisten hart ins Gericht und du sprichst von einer vermaledeiten Klimadebatte in den Medien. Jetzt, ich weiß, du hast ganz viel zu diesem Thema zu sagen, wenn du dich jetzt kurz zusammenfassen müsstest, was denn dich so stört an dieser Debatte, was würdest du mir für eine Antwort geben?
Mich stört eigentlich am meisten, wenn ein Bericht sich nicht auf Fakten bezieht. Also ich habe überhaupt nichts gegen Alarmisten, ich habe auch nichts gegen Skeptiker, wenn die Artikel begründet sind. Es muss sich aber auf Wissenschaft beziehen und das findet zu selten statt. Und dann daran anschließend gibt es einen sehr starken Gruppendruck im Journalismus, den ich also in massiver Weise erlebt habe in den letzten 25 Jahren, dass man unbedingt so berichten muss wie alle anderen auch. Und das ist mittlerweile eben ein alarmistischer Tonfall, der immer, man muss quasi sozusagen sich ausweisen quasi in einem Artikel, als jemand, der sich um die Erde sorgt. Aber ich finde diesen Ansatz nicht gut als Journalist, weil man damit die Leute verschreckt, die eigentlich einen lesen sollen. Weil man will ja die Leute auch überzeugen von einem Thema, die sich vielleicht dem Alarmismus skeptisch gegenüberstehen. Und deswegen bin ich einfach, finde ich, die Journalisten sollten sich zurückhalten und nüchtern die Fakten aufschreiben. Und deswegen habe ich großen Respekt davor, dass was du gesagt hast, so jetzt kann ich nicht mehr glaubwürdig Journalist sein, wenn ich Aktivist bin. Bin ich Aktivist. Und vor Aktivismus, wenn man ihn konsequent macht, habe ich auch großen Respekt, weil das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Aber Journalisten, finde ich, haben eine andere Aufgabe. Mich stört eben die Frage, dass man eben als sozusagen die Uraufgabe des Journalismus ja kritische Distanz ist. Und das ist beim Thema Klimawandel ganz schwierig zu bewerkstelligen, weil man meistens sofort im Verdacht steht, den Klimawandel zu leugnen oder irgendwie auf der falschen Seite zu stehen.
Wieso wärst du als, vielleicht kannst du zuerst erklären für diejenigen, die es nicht wissen, was ist der Unterschied zwischen einem Klimaleugner und einem Klimaskeptiker? Ja. Und wieso werden dir diese Begriffe zugewiesen? Oder wieso wurden die ja dir schon zugewiesen? Hast du da eine Erklärung dafür?
Also ich habe mal 2006 einen Artikel für die Zeit geschrieben, einen ganz langen Artikel, da war der große Wissenschaftsjournalist Hans Schuh, das ist so einer der, vielleicht der Beste, den es in Deutschland mal gegeben hat, und der ist jetzt in Rente leider. Und da habe ich einen Artikel über den IPCC-Report geschrieben, da gab es großen Protest und auch Axel Bojanowski, Klimaleugner und so. Ne? Und da war ich noch nicht so lange im Geschäft, das ist dann schon, da muss man sich dann schon Sorgen machen um die Existenz. Ne? Ich wusste das aber auch schon, dass man, also man steht dann quasi immer im Abgrund, wenn man ein freier Journalist ist, weil man diskreditiert wird. Und der Hans Schuh hat gesagt, mach dir keine Sorgen, diese Briefe, wo dann steht, Bojanowski Klimaleugner, wenn er kritisch berichtet, das ist politisch, hat er gesagt, das sind politische Attacken. Und das heißt, so muss man das lesen, aber viele lesen es eben nicht so. Es geht darum, eben Leute zu unmöglich zu machen für die Medien und eben rauszunehmen aus dem Spiel. Also man wollte mich quasi, viele Leute wollen verhindern, dass ich berichte, weil ich eben auch kritisch auf die Fakten gucke. Ich komme ja auch aus der Klimaforschung und weiß über die Widersprüche, über die Komplexität. Das ist ja gerade das Faszinierende auch an dem Fach. Und deswegen weiß auch keiner, also ich weiß, dass es einen Klimawandel gibt und dass der gefährlich ist. Das muss man mir nicht erklären. Aber wie gesagt, ein kritischer Ansatz gilt von vornherein als etwas Böses und man riskiert damit seine Reputation und seine Existenz beruflich.
Viktoria, du bist Umweltverhaltensforscherin. Vielleicht kannst du uns, bevor wir in die Diskussion einsteigen, noch ganz kurz erklären, zu was du forschst und was genau dein wissenschaftlicher Teilbereich ist. Was untersuchst du?
Also ich interessiere mich sehr für das Verhalten von Menschen in Bezug auf Klimawandel, sprich besser zu verstehen, wieso gibt es einige Leute, die sich engagieren, wieso gehen gewisse Leute auf die Straße, protestieren, nehmen an Streiks teil und wieso gibt es dann auf der anderen Seite Klimaleugner und Klimaskeptiker und was sind denn da die Verhaltensdynamiken. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade eine Studie gemacht zu den Klimastreiks, wo wir versucht haben herauszufinden, genau, was junge Leute eigentlich motiviert, auf die Straße zu gehen und wieso einige streiken und andere nicht. Und besonders spannend finde ich dann auch noch, was die Rolle von Klimawissenschaftlern in dieser Debatte. Also sprich, sollten Klimawissenschaftler sich engagieren, bis zu welchem Punkt und wie wirkt sich denn das Engagement von Klimawissenschaftlern auf ihre Glaubwürdigkeit aus?
Jetzt seit ungefähr dem letzten November, Dezember, sehen wir, dass dieses Thema große Konjunktur hat. Reto Knutti, der berühmte Schweizer Klimaforscher, hat mir vor kurzem einmal gesagt, ich habe noch nie in meiner ganzen Karriere so viel Aufmerksamkeit gekriegt. Er bekommt Dutzende Anfragen für Interviews, für Vorträge in der Woche. Wie erklärst du dir dieses Umschalten und was haben dabei die Medien für eine Rolle gespielt in dieser Dynamik?
Also ich glaube, dass zwei Faktoren vor allem eine Rolle gespielt haben. Auf der einen Seite würde ich sagen, dass der Sonderbericht des Weltklimarats, der letzten Oktober, November erschienen ist und der quasi gesagt hat, ja, wir müssen jetzt bis 2050 Emissionen auf Null bringen, damit wir die Erderwärmung bei 1,5 Grad stoppen oder einhalten können. Ich glaube, das hat sicherlich auch was verändert, denn man hat also schon seit den 70er Jahren gab es schon wissenschaftliche Berichte von Klimawissenschaftlern zu dem Thema und es war immer schon klar, dass wir die CO2-Emissionen reduzieren müssen, aber zum ersten Mal, glaube ich, hat man das Thema den Bürgern näher gebracht, indem man gesagt hat, gut, es gibt jetzt auch zeitlich ein Ziel, das ist jetzt 2050, da müssen Emissionen auf Null gelangen. Und ich glaube, das hat dann schon was auch in der Wahrnehmung verändert, dass der Klimawandel nicht mehr so als ein abstraktes Phänomen wahrgenommen wurde, das irgendwann in der Zukunft passiert, aber es hatte dann so ein Kerndatum. Und ich glaube, auf der anderen Seite sicher das Auftreten von Greta Thunberg und der Klimastreikbewegung, ich glaube, das hat sicher auch sehr stark dazu beigetragen, dass das Thema jetzt auch viel mediale Aufmerksamkeit bekommt. Ja, ich glaube, was Greta macht, ist, dass sie wirklich die Emotionen, also gewisse Emotionen in Leuten auch hervorbringt. Es spielt sich auch eine Rolle, dass es eben Jugendliche und junge Menschen sind. Und ich glaube, das löst dann was ganz anderes aus, wenn jetzt junge Leute appellieren, als wenn jetzt nur also Politiker, die eher weniger, oder wenn jetzt immer nur die gleichen Klimawissenschaftler sagen, wir müssen was machen. Ich glaube wirklich, wenn junge Leute kommen und sagen, hey, das ist unsere Generation, das sind diese Folgen, werden wir spüren, dann wird das Thema so, also wirklich greifbar.
Ich glaube, was sich in der Diskussion sehr stark verändert hat, ich habe mal geschrieben, es ist nicht mehr eine Frage von Pro und Contra, sondern es ist eine Frage des Wies und des, wie wir jetzt an dieser Arbeit, wie wir dieses Problem lösen. Jetzt in den USA gibt es diese Debatte noch viel stärker als bei uns. Die Frage, gibt es denn diese Klimaerwärmung überhaupt? Wir haben in den 80er Jahren erlebt, wie es eine große, wo man sich Sorgen gemacht hat um den Wald, das Waldsterben in der Schweiz, ein Riesenthema. Wenn man in die Archive guckt, das war ein Riesenproblem. Es gab Politiker, die eine Sondersession einberufen haben. Wir müssen dieses Problem jetzt lösen. Und am Ende hat man dann gemerkt, das ist alles gar nicht so dramatisch. Ist das... Was ist da passiert, dass man nicht mehr, dass diese Klimaleugner oder diese Klimaskeptiker, ich sage jetzt bewusst diejenigen, die sich nicht auf die wissenschaftlichen Fakten beziehen, was ist da passiert, dass die plötzlich marginalisiert worden sind? Oder wurden sie marginalisiert? Hat sich da etwas verändert?
Ich bin mir da nicht so sicher, ob sie marginalisiert sind. Also sie repräsentieren eine Minderheit. Ihre mediale Präsenz ist aber überdurchschnittlich groß und ich glaube, das hat halt damit zu tun, dass viele Medienschaffende, die entscheiden, aber sie vielleicht nicht so viel von der Sache verstehen, die finden das irgendwie attraktiv, die Gegenmeinung zu vertreten. Du hast vorhin gesagt, Axel, dass du es so wahrnimmst, dass es so quasi einen Konsens gibt, dass man jetzt das Ganze ganz schlimm findet als Journalist, aber ich sehe mindestens so stark auch die Gegenströmung der, die eben gerade darum, weil sie diesen Konsens so wahrnehmen, gegen diesen Konsens schreiben wollen. Und ich glaube, die Wirkung dieser Leugner, die ist eben, auch wenn das eine Minderheit ist, dann doch relativ stark, weil viele Leute, die sich nicht intensiv im Thema befassen, die haben dann irgendwie mal gehört, dass es ja vielleicht gar nicht so schlimm sei oder dass es vielleicht ja gar nicht stimme mit dem CO2 und so. Also, und das ist ja ein wichtiges Narrativ der Klimaleugner. Die haben ja keine kohärente Gegenerzählung. Die haben keine kohärente Gegenerzählung, wo sie erklären können, warum es jetzt, warum passiert, was wir beobachten können. Sondern sie widersprechen sich auch sehr häufig. Einmal sagen sie, leugnen sie ganz, dass das Klima sich erwärmt. Dann sagen sie, natürlich erwärmt sich, aber nicht, CO2 ist schuld. Und das können die gleichen Leute sein. Köppel macht das zum Beispiel. Und das funktionieren tut es deshalb, weil was sie vermitteln wollen, ist nicht eine kohärente Gegenerzählung, sondern was sie vermitteln wollen ist, da besteht ein Grund, ein Grunddissens. Es ist nicht, es gibt keinen Konsens. Und natürlich gibt es ganz, ganz viel Dissens in der Klimaforschung, wo es um Details geht. Und je mehr die Klimaforschung sozialwissenschaftlich wird, das ist auch logisch, desto mehr Dissens ist da. Aber in den Grundfragen besteht Konsens. Und diese Tatsache, dass dieser Konsens besteht, zu hinterfragen, das ist die Hauptstrategie der Leugner. Und damit sind sie eben auch dann erfolgreich, wenn sie selber nur eine kleine Minderheit repräsentieren.
Axel, du sagst, du schreibst nicht gegen den Konsens an, aber du sagst, wir müssen als Journalisten, wir müssen kritisch bleiben. Jetzt, wie bleibt man kritischer Wissenschaftsjournalist? Wie kann man kritisch auf dieses Thema, über dieses Thema schreiben, ohne genau in das Fahrwasser dieser Klimaleugner zu kommen, die diesen Konsens leugnen? Wie schafft man das?
Ja, es ist immer wichtig, in jedem Artikel den Stand der Wissenschaft aufscheinen zu lassen. Also zu zeigen, es wird wärmer und diese Erwärmung, dafür gibt es viele Belege, beruht zum Teil auf CO2 und dass man eben diese Dinge auch wirklich nennt und dass man dann auch sagt, diese Erwärmung birgt Risiken. Aber wenn man quasi einen hermetisch abgesicherten Bericht schreibt, der gar keine Widersprüche anklingen lässt und keine Probleme der Forschung, ja, die meisten, also unglaublich viele Fragen sind ungelöst in der Klimaforschung, was die Risiken angeht, ne, was bedeutet die Erwärmung wirklich vor Ort, das lässt sich in den wenigsten Fällen genau sagen. Wenn man das nicht schreibt, dann beschwört man geradezu die Leugner herauf. Also man macht sie gerade dadurch stark, dass man sie quasi ignorieren will. Und wenn man aber in einem Artikel schon gleich schreibt, das wissen wir nicht, und das ist obwohl es relevant ist, dann hat man quasi Leuten, die Forschung diskreditieren wollen, von Anfang an die Luft genommen, weil man sozusagen schon selber auf die Widersprüche oder auf die Wissenslücken hingewiesen hat. Aber trotz aller Wissenslücken ist die Erwärmung gefährlich, in manchen Orten sehr gefährlich, und das muss man zusammenbringen. Wenn man das zusammenbringt, dann sagt man nicht die ganze Wahrheit und dann ist man angreifbar und dann führt es dazu, dass man die Leugner groß macht, dass es diese Polarisierung gibt, die es eben gibt. Ne?
Darf ich da vielleicht gleich anschließen? Ich habe ja in meiner Zeit als Wissenschaftsjournalist auch immer mal wieder Wissenschaftsjournalisten ausgebildet. Und für mich war immer eine der wichtigsten Botschaften, wissenschaftlich ist kein Synonym für wahr. Und das ist ja eine häufige Verwechslung, dass man denkt, wissenschaftlich belegt heißt, es ist wahr, es ist gesichert, es ist definitiv. Sondern wissenschaftliches Wissen ist immer einfach der bestmögliche Stand des Wissens, den man hat, aber es ist nichts, ist nie was Absolutes, Definitives. Und darum war für mich immer ganz, ganz wichtig, einen kritischen Zugang zur Wissenschaft zu haben, in allen Feldern der Wissenschaft. Und ich glaube, da möchte ich an das anschließen, was du sagst, Axel, wenn man diesen kritischen Zugang zur Wissenschaft grundsätzlich hat, dann kann man eben auch problemlos damit umgehen, wenn es irgendwo Dissens gibt. Wenn man hingegen, also die ganze Leugnerdebatte, die funktioniert oft so, die gehen aus von einem idealisierten Wissenschaftsbild. Wissenschaft ist die reine Wahrheit, vollkommen widerspruchsfrei. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen funktionieren vollkommen ohne Eigeninteressen. Und dann kommt ein Widerspruch und dann sage ich, seht ihr, Widerspruch ist alles falsch. Also gibt es nur schwarz und weiß. Und ich glaube, dass die beste Vorbeugung gegen dieses Schwarz-Weiß ist eben, wenn ich grundsätzlich einen kritischen Zugang habe. Und dann habe ich kein Problem damit zu leben, dass eben der Konsens in vielen Teilbereichen, in vielen Details noch nicht gegeben ist. Da muss ich nicht gleich das ganze wissenschaftliche Wissen über Bord schmeißen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, das vermisse ich zum Teil. Ich hatte kürzlich so einen Schlagabtausch auf Twitter mit einem Wissenschaftsjournalisten, der wirklich den Anspruch stellt, er sagt, du musst entweder alles, was die Wissenschaft sagt, für wahr halten oder gar nichts, aber du kannst nicht Cherrypicking machen. Du kannst nicht irgendwie dich auf die Wissenschaft berufen im Klimawandel und gleichzeitig, was weiß ich, gentechnisch-kritisch sein, geht nicht. Und das halte ich für eine extrem bescheuerte Einstellung. Extrem bescheuert, aber die gibt es tatsächlich und es gibt Leute, die offensiv vor sich hertragen.
Du bist selbst Wissenschaftlerin. Empfindest du die Berichterstattung über den Klimawandel und die Klimaerwärmung? Ich nehme jetzt bewusst, ich spreche jetzt mal von positiver Berichterstattung im Sinne, dass diese Kritik nicht nicht angesprochen wird, dass vielleicht diese Ambivalenz oder die Komplexität des Themas nicht durchscheint. Empfindest du die Berichterstattung im Grundsatz als unkritisch?
Also du meinst es unkritisch, was die Folgen des Klimawandels angeht oder tendenziell? Also
beides. Also einerseits bezogen auf den Stand der Wissenschaften, aber auch auf die Folgen des Klimawandels und über das Wissen, das man heute über den Klimawandel verfügt.
Also ich glaube, da muss man schon klar differenzieren. Ich glaube, es gibt schon sehr viele Zeitungen, die eine gute Arbeit machen, korrekte Fakten eben über den Klimawandel auch zu berichten. Aber ich glaube, was sicherlich auch eine Rolle spielt, wie Marcel gesagt hat, ist, dass es wichtig ist, und was Axel auch gesagt hat, physiktransparent zu sein. Ja, und wir wissen sehr viel über den Klimawandel, wir wissen aber vieles auch nicht, vor allem eben, wenn es um lokale Konsequenzen geht. Und da finde ich es eben, wie beide schon angesprochen haben, wichtig, dass man auch dass man das auch so berichtet, statt einfach nicht darüber zu berichten und dann quasi Platz lässt für Kritik da. Ich finde prinzipiell, finde ich es schade, dass immer also zu viel Alarmismus oft ist. Es sind wieder zu wenig oder zu viel Alarmismus. Und dabei wissen wir eigentlich von der Verhaltensforschung, dass es wichtig ist, dass Leute sich Sorgen machen um den Klimawandel. Und also das Gefühl, dass man aber was machen kann, dass es noch Hoffnung gibt, ist auch einer der wichtigsten Faktoren, Umweltverhalten, also positives Verhalten dann hervorsagt.
Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, wie definierst du Alarmismus? Was ist Alarmismus? Hast du ein Beispiel? Hast du ein Beispiel für Alarmismus im Zusammenhang mit dem Klimawandel?
Alarmismus würde ich sagen, wenn so quasi berichtet wird, ja, es ist aussichtslos und da müssen wir uns nicht mehr so anstrengen, oder das wäre so Alarmismus, oder sagen, ja, es ist, weiß nicht, wie du Alarmismus definieren würdest, aber ja, ich würde sagen, das sind eben so Stellungnahmen wie, ja, wir können eh nicht so viel tun und Mitigation ist jetzt eh nicht mehr so wichtig, wir sollten viel mehr darauf schauen, dass wir jetzt uns anpassen an den Klimawandel. Das ist so auch eine neue Rhetorik, die ich immer wieder lese und die natürlich sehr kritisch ist. Wenn man eben sagt, ja, wir sollten jetzt viel mehr auf Technologien setzen für Adaptation, statt uns jetzt wirklich noch viel zu mitigieren. Ja.
Also der Begriff des Alarmismus oder die Wahrnehmung als alarmistisch ist, hat sich natürlich stark verschoben. Ich würde sagen, was im IPCC-Spezialbericht vom Oktober 18, den du angesprochen hast, drinsteht, das wäre vor 5 Jahren, hätte man noch gesagt, es ist total alarmistisch und das ist jetzt ein wissenschaftlicher Konsens. Also beispielsweise, dass da drin steht, und da bin ich auch erschrocken, ich befasse mich ja intensiv mit dem Thema und ich bin erschrocken, als ich den gelesen habe, dass zum Beispiel die Korallen, man erwartet es, wenn die Welt sich um 1,5 Grad erwärmt, also 0,5 gegenüber heute, dann werden 70-90% der Korallenriffe absterben. Wenn sich die Welt um 2 Grad erwärmt, werden mehr als 99%, das ist eigentlich die wissenschaftliche Art zu sagen, alle absterben. Und das IPCC weist auch immer aus, das finde ich sehr gut gemacht, wie groß der Konsens ist. Also dann steht dann in Klammern, in diesem Fall eben High Confidence. Also das ist nicht eine Aussage, die so grob geschätzt ist, und da herrscht große Einigkeit in der Wissenschaftsgemeinschaft. Und da muss man wissen, Korallen sind nicht einfach schön, wenn man gern taucht, sondern ein Viertel der marinen Biodiversität hängt von Korallen ab. Und das ist eine extrem schockierende Aussage. Und das würde ich nicht als alarmistisch bezeichnen, sondern das ist der Stand des Wissens offensichtlich, wie das IPCC zusammengefasst hat. Das wäre aber vor wenigen Jahren wäre das jemand, der das gesagt hätte, hätte als Alarmist gegolten.
Ja, da stimme ich genau zu. Also dann muss man, wenn man schreibt, dass das im IPCC-Report drinsteht, das weiß ich jetzt nicht auswendig, dann müsste man das ganz genau auch so zitieren. Ich habe prinzipiell Probleme mit den so als Vorhersagen bezeichneten IPCC-Szenarien. Ne? Ich habe das auch oft gesagt, es sind Klimaprojektionen, das letzte Thema, man kann keine Vorhersagen machen, aus verschiedenen Gründen. Aber was die Korallen angeht, wenn da drin steht High Confidence, dann ist das wirklich eine sehr starke Aussage. Also der IPCC ist da recht knauserig mit High Confidence Angaben. Und wenn man sagt, bei 2 Grad sterben die meisten Korallen ab und das ist High Confidence, dann ist das wirklich eine krasse Aussage. Und das würde ich auch vielleicht als Überschrift machen. Also das ist wirklich eine sehr relevante Aussage. Wobei ich immer noch zweifle, ob das, also ich würde trotzdem an diesen, weil ich habe auch viel gemacht zu den Prozessen im Meer, wie Kalkorganismen ihre Schalen bilden und ob sie regenerativ sind, ob sie sich erholen können und so weiter. Das ist sehr komplex und man forscht da viel. Es gibt da auch viele interessante Ergebnisse, die ein bisschen beruhigend sind, aber wie gesagt, wenn unter dem Thema steht, High Confidence für dieses Szenario, ist das die entscheidende Aussage, würde ich auch sagen.
Und wenn es da drunter nur Confidence stehen würde, ich weiß nicht, was sind die Labels? Es
gibt Medium Confidence oder Low Confidence.
Und wenn es da Low Confidence stehen würde, dann würdest du das auch so auch sagen?
Nee,
wie würdest du das schreiben?
Dann würde ich das vielleicht gar nicht in den Artikel nehmen, weil das ist dann reine Spekulation. Da gibt es sozusagen, es gibt dann Hinweise darauf, dass etwas schlimm enden könnte, aber diese Hinweise könnte man quasi für alles irgendwie, es lässt sich alle möglichen Szenarien denken. Und da sollte man dann nicht, damit sollte man nicht so prassen. Also wenn man mit jedem Low-Confidence-Szenario den Leuten auf den Wecker fällt, dann hört irgendwann keiner mehr zu. Also das würde ich dann beschreiben, da weiß man wenig. Das heißt aber nicht, dass das eine Entwarnung wäre. Also wenig Wissen heißt natürlich nicht, dass man fein raus ist. Das ist genauso wie mit den unteren, mit der Klimasensitivität, die ja sehr schlecht bekannt ist. Also wie stark CO2 eigentlich die Erde wärmt, weiß man eigentlich gar nicht, aufgrund der Rückkopplung. Das heißt aber nicht, dass das ist nicht beruhigend, sondern das kann eben auch schlimmer sein, als man im Durchschnitt glaubt und so. Das heißt, diese Unsicherheit zu beschreiben, ist halte ich auch für wesentlich, dass man Leuten erzählt, was diese Unsicherheitsspannen bedeuten und diese Zuordnung mit Confidence-Labels und so.
Wobei, wenn ich da noch kurz was sagen kann, es geht ja im IPCC-Report um Likelihoods und um Confidence. Es geht ja im IPCC-Report, wird ja die Unsicherheit mit Likelihood und Confidence, ja. Genau, und ich finde, es ist schon wichtig, über Wahrscheinlichkeiten zu sprechen, dass man eben sowohl die Likelihood, also die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines gewissen Problems spricht und dann eben auch noch über die Confidence, aber also wie sicher man sich über diese Wahrscheinlichkeit ist. Aber ich finde, beides ist eigentlich sehr wichtig anzusprechen.
Ganz, ganz entscheidend, finde ich auch.
Der New Yorker Journalist David Wallace-Wells hat in einem viel beachteten Artikel geschrieben, it's time to panic, es ist Zeit für Panik. Wir befinden uns in einem Stadium, wo wir nicht mehr über diese Unsicherheiten sprechen können. Greta Thunberg sagt etwas Ähnliches. Sie sagt, es ist Zeit zu handeln, wir müssen nicht mehr verhandeln. Jetzt haben wir da als Journalisten eine andere Funktion. Und David Wallace-Wells sagt das auch zu Journalisten, sagt den Journalisten, ihr müsst diese Krise, ihr müsst das fassbar machen. Ihr müsst fassbar machen, dass es ein großes Problem ist, dass es ein Problem ist, das einen Panik, sagen wir mal, das Gefühl der Panik hervorrufen soll. Jetzt, wenn man über diese Unsicherheiten spricht, dann ist das nicht etwas, das mich grundsätzlich in meiner Panik bestärkt. Ist das eine falsche Herangehensweise, jetzt zu sagen, wir müssen das vermitteln, wir müssen vermitteln, wie schlimm das ist? Und wie können wir das machen, ohne diese Unsicherheiten, die es in den Wissenschaften gibt, zu vernachlässigen?
Ich glaube, es ist ein Risiko, also ich finde es wichtig, was Axel auch betont, dass man auf diese Unsicherheiten hinweist, dass man einordnet, was ist sicher, was ist sehr sicher, was ist sehr unsicher. Aber das, ich meine, du arbeitest jetzt für ein Wissenschaftsmagazin, da ist die Wissenschaft an sich auch immer schon Thema. Ich glaube, es muss nicht in jedem Artikel über Klimawandel interessiert man sich spezifisch jetzt über die Wissenschaft, sondern es geht um Auswirkungen in spezifischen Feldern. Und da finde ich schon auch wichtig, auch zu sagen, ich meine, in anderen Bereichen, wenn wir schauen, wenn es um Bevölkerungsschutz geht oder wenn Armeen ausgerüstet werden für den Fall, dass man angegriffen würde, dann rechnet man immer mit Dingen, die sehr schlimm wären, aber sehr eine kleine Wahrscheinlichkeit haben. Und es besteht eine gewisse Gefahr, denke ich, wenn man sagt, wenn man es immer zu sehr betont, ja, wahrscheinlich, die Unsicherheiten sind noch groß, dass man dann mit dem plausibelsten Szenario rechnet, aber nicht im Hinterkopf behält, dass eben ein anderes Szenario vielleicht weniger wahrscheinlich ist, aber eintreten könnte. Und aus einem Vorsorgeprinzip müsste man sich auch darauf vorbereiten. Und es ist jetzt ein sehr interessantes Buch erschienen, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe einen Aufsatz von den Autoren über dieses Buch gelesen, Naomi Oreskes und Eric Conway. Wie ist der Titel gleich? Du
wusstest es. Trusting Science.
Trusting Science, genau. Und da beschreiben die beiden eben, wie die, die Wissenschaftsgemeinde gerade im IPCC-Prozess eine Tendenz hat, auf das zu fokussieren, was am wahrscheinlichsten erscheint, und das zu ignorieren, was eben als unwahrscheinlich erscheint. Und es gibt, du hast vorhin das Beispiel im Waldsterben gebracht, ich bringe jetzt ein Beispiel aus einer ähnlichen Zeit, wo sowas passiert ist, auf eine sehr krasse Weise. Das Ozonloch wäre lange fast übersehen worden, weil da hat man Messungen gemacht vom Ozongehalt, und die Computerprogramme, die haben Extremwerte automatisch als Fehler ausgeschieden. Und dann hat man plötzlich, ist der Ozonwert so stark gesunken, dass die Software gesagt hat, das sind alles falsche Werte. Und die sind ausgeschiebt worden und man hat das nicht gesehen. Und irgendwann haben die Wissenschaftler begonnen hinzuschauen und sich zu fragen, warum scheidet das Programm plötzlich immer so viele Werte aus. Also es besteht schon eine gewisse Gefahr, und darum finde ich es auch legitim, wenn man journalistische Berichte auch hat über Extremszenarien, über Szenarien, die vielleicht unwahrscheinlich sind, aber möglich. Solange das auch richtig eingeordnet wird, finde ich das auch wichtig, dass das passiert.
Ja, finde ich prinzipiell auch. Nur man darf ja nicht vergessen, dass es in allen Gesellschaftsbereichen so viel Unglück geben kann. Und wenn man, wenn man die Leute quasi bombardiert mit Untergangsszenarien, ich meine, in der Welt leben 820 Millionen Leute, leiden unter Hunger, 1 Milliarde haben keinen Strom, 400.000 sterben jedes Jahr an Malaria, wo sie es nicht müssten. Das sind ja Katastrophen, die derzeit stattfinden. Und wenn man den Fokus zu sehr von den Katastrophen der Gegenwart auf mögliche geringe Wahrscheinlichkeitsszenarien der Zukunft rechnet, das finde ich prinzipiell auch, also gerade Antarktis-Schmelze zum Beispiel, das ist so etwas Dramatisches, wenn die einsetzt und irreversibel ist, dann haben wir ein riesiges Problem, also haben nicht wir ein Problem, sondern so nachfahren, aber das muss man schon auch erzählen. Nur man kann, finde ich, nicht zu sehr auf Probleme der Zukunft verweisen mit geringer Wahrscheinlichkeit. Also ich finde, das sollte nicht das Hauptthema sein.
Darf ich dich da gerade was fragen? Das mit dem Westantarktischen Eisschild, ich habe, als ich mein erstes Buch zum Thema geschrieben habe, vor ein bisschen mehr als 10 Jahren, habe ich das so als hypothetisches Beispiel genommen dafür, wie man mit Wahrscheinlichkeiten umgehen oder nicht umgehen kann und soll. Wenn der abschmilzt, dann steigt allein deswegen der Meeresspiegel weltweit, ich glaube, um 7 Meter oder so. Jetzt hat es diesen Sommer eine Medienmitteilung gegeben vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, eines der ganz renommierten Klimaforschungsinstitute. Und die haben gesagt, sie befürchten, dass der Kipppunkt überschritten ist. Das heißt, dass dieses westantarktische Eisschild bereits nicht mehr gerettet werden kann, langfristig. Und die haben einen Vorschlag gemacht, man könne das allenfalls noch retten, indem man es künstlich beschneit. Was aber ein enormer Eingriff in die Ökosphäre wäre, weil man müsste dann ganz viele Windparks in die Antarktis stellen, um den Strom herzustellen, um diesen Gletscher zu beschneien. Und da bin ich erschrocken, weil ich dachte, das sind jetzt Wissenschaftler, nüchterne Wissenschaftler, die haben gute Daten und die beobachten das. Und die geraten jetzt in Panik. Die sagen jetzt müssen wir wählen zwischen zwei Katastrophenszenarien, die ganze Antarktis füllen mit Windkraftwerken und künstlichen Beschneiungsanlagen, oder wir verlieren langfristig die ganzen Küstenregionen. Und ich bin da dann auch ratlos, ich bin jetzt nicht mehr der Journalist, ich muss da nicht mehr damit umgehen können, aber wie gehe ich da als Journalist jetzt damit um, wenn ich merke, jetzt geraten da führende Forscher wirklich in Panik?
Also ich wäre bei solchen Ergebnissen immer erstmal kritisch, weil es gibt ja auch Belohnungen für Wissenschaftler für solche Ergebnisse, ne? Also wenn man so etwas rausfindet, das sind ja Modellierungen, dann bekommt man den Vorteil davon, dass man eben beachtet wird. Also diese Studien werden zitiert, weil sie dramatische Ergebnisse zeigen und werden auch in der Öffentlichkeit zitiert. Das heißt, das darf man nicht vergessen, Belohnung, Beachtung ist auch für Wissenschaftler, das ist die Währung, ne? Also zitiert werden. Und gerade das sind ja reine Modellierungsergebnisse, und diese Leute, die das gemacht haben, die sind nun auch nicht gerade unbekannt dafür, zu solchen Ergebnissen zu kommen. Das heißt nicht, dass das nicht stimmen könnte, aber ich wäre trotzdem, sozusagen, ich will nicht in Panik verfallen, nur weil da einige Modelle zu diesen schlimmen Ergebnissen kommen. Also wenn man mit Gletscherforschern spricht, die eben nicht von der Modellierungsseite kommen, sondern eher die sind, die wirklich rausfahren und auf den Gletschern arbeiten, da bekommt man immer eher zu hören, ja, wir wissen so wenig über das Verhalten von Gletschern, dass die Modelle im Grunde ja noch vielleicht etwas schwierig sind. So. Also als Journalist finde ich auch, diese Ergebnisse sollte man berichten, weil das sind die einzigen Hinweise, die wir haben auf so etwas. Aber weil da eben so wenig bekannt ist über das Verhalten der Eisschilde, muss man auf jeden Fall dazu schreiben, dass das eben ja, sehr mit hohen Unsicherheiten eben behaftet ist. Ne?
Jetzt gibt es all diese Unsicherheiten. Ihr sagt, man muss darüber berichten. Viele Zeitungen, viele Medien haben auch verfügen nicht über diesen Platz, um all diese Unsicherheiten, auch diesen Unsicherheiten Sichtbarkeit zu verleihen. Wie kann man das sichtbar machen, ohne dabei genau auf diese vereinfachten Slogans zu kommen, wo man dann in einem Satz schreibt, keine Ahnung, erwähnt, das muss man kritisch beachten, oder das, was oft passiert ist mit vielen erwiesenen wissenschaftlichen Gewissheiten, dass man dann geschrieben hat, vielleicht noch in einem Nebensatz, aber ob es dann wirklich so rauskommt, dann weiß man das nicht. Das ist ja dann auch wieder eine fehlende Differenzierung. Das hat dann Boden auch bereitet, dass man vor allem auch in den USA eine große Gemeinde hat von Verschwörungstheoretikern und Klimaleugnern. Wie kann man dieser Unsicherheit ein Gesicht verleihen, ohne dabei das so zu verknappen, dass man genau wieder in dieses Fahrwasser kommt, dieser Klimaleugner? Wie kriegt man das hin? Hast du eine Idee?
Also das ist eine extrem gute Frage und auch schwierige Frage. Ich habe auch mal eine Studie durchgeführt, wo wir verschiedene Visualisierungen des IPCCs, des Weltklimarats, gezeigt haben. Und das war einmal die klassische Visualisierung mit den ganzen Unsicherheiten. Und einmal war das der gleiche Content, aber einfach in einer Infografik gezeigt. Und was wir gefunden haben, ist einfach, dass, wie zu erwarten war, die Öffentlichkeit die Unsicherheiten nicht versteht. Ich meine, Klimamodelle sind auch extrem komplex und es sind bisher viele verschiedene, unterschiedliche Arten von Unsicherheiten. Aber auf der anderen Seite, dass Leute dann den Infografiken, wo die Unsicherheiten sehr vereinfacht dargestellt worden sind, einfach nicht vertrauen, weil das nicht so wissenschaftlich aussieht. Und deshalb finde ich das eben extrem schwierig und ist auch eine Frage, die mich beschäftigt, wie wir besser mit Unsicherheiten, wie wir besser also darüber berichten können.
Ja, das ist ganz, ganz schwierig, finde ich auch. Das ist eine zentrale Frage, weil Unsicherheit wird natürlich dann leicht interpretiert als Unwissen, obwohl ist es ja eigentlich auch. Aber man muss auch manchmal klar sagen, dass man das einfach nicht weiß. Also, und das ist eben etwas, was auch Wissenschaftler kaum noch sich trauen zu sagen. Wenn Gletscherforscher gefragt werden über die Antarktis und Leute, die da lange waren in der Antarktis, und man fragt sie, was macht denn jetzt der Gletscher? Dann ist der Forscher quasi ja schon zu einer Antwort genötigt, auch wenn er gar nicht weiß, was der Gletscher in Zukunft machen wird. Und das heißt, so die ganz alten Hasen sagen dann so, keine Ahnung, wir wissen nicht, was die Gletscher machen. So, manchmal weiß man es ja auch, wenn sie sichtbar ganz schnell tauen, dann tauen sie. Oder, ja, und manche Modelle sind auch gar nicht so schlecht, aber das ich weiß es nicht zu sagen, kommt in Medieninterviews kaum noch vor, weil es eben sozusagen die Forscher fühlen sich auch genötigt, eine Antwort zu geben.
Aber das ist ja nichts, was irgendwie spezifisch wäre für den Klimajournalismus oder überhaupt auch nicht für den Wissenschaftsjournalismus, sondern das hat man als, was weiß ich, wenn die EZB den Leitzins wieder senkt, dann macht die das aufgrund von Prognosen, auf die ich überhaupt nichts wetten würde. Ja. Oder wenn die Politjournalisten darüber spekulieren, ob jetzt der Angriff der Houthi-Rebellen auf die saudische Ölproduktionsanlage den Krieg zwischen den USA und Iran heraufbeschwören würde oder so. Da müssen wir ja immer überall mit solchen Unsicherheiten.
Das beste Beispiel, was ich gehört habe, ich von einer Klimaforscherin gehört, sie meinte, naja, Unsicherheiten, aber sie heiraten ja auch, obwohl sie wissen, dass 50% aller Ehen geschieden werden. So, ne? Also es gibt die Unsicherheit, ne? Also, dass man eben nicht zusammenbleibt, die ist sehr hoch, trotzdem heiratet man, also man trifft eine Entscheidung. So, und deswegen ist Unsicherheiten sprechen nicht prinzipiell dagegen, eine Entscheidung treffen zu können.
Und was mich eben erstaunt, ist dann, wie in verschiedenen Feldern sehr unterschiedlich damit umgegangen wird, wie zum Beispiel eben die Klimaleugner, die wirklich leugnen, überproportional viel Aufmerksamkeit kriegen. Es gibt da spannende Studien, vor allem aus den USA, in Europa ist es nicht ganz so schlimm, wie die Überaufmerksamkeit kriegen. Und wenn man mit Chefredakteuren spricht, die das verantworten, dass die Leute zum Beispiel eingeladen werden am Podium und sagen, die, ja, wir müssen halt die ganze Meinungsbreite abbilden. Aber wenn man 50 Jahre Mondlandung feiert, dann lädt man auch nicht die Leute ein, die sagen, das Ganze sei ja nur im Studio inszeniert worden. Also da, es scheint so, dass man in Ich habe schon den Eindruck, dass man im Bereich Klima sich viel stärker genötigt fühlt, die Leute anzuhören.
Ja, das glaube ich nicht. Also in den USA ganz, in den USA ganz sicher. In Deutschland oder in Mitteleuropa, ich glaube Nordeuropa überhaupt, glaube ich das nicht. Also das war in den 90ern bestimmt so. Da gab es sehr berühmte Skeptiker. Aber mittlerweile gibt es doch eine große, finde ich zu starke Homogenisierung der Berichterstattung. Also dass jeder, der ein kritisches Wort über die Ergebnisse der Klimaforschung sagt, ja gleich auch als Leugner abgestempelt wird. Und es gibt ja auch, das ist eigentlich das Tragische, es gibt sehr, sehr gute Wissenschaftler, die öffentlich, in Amerika natürlich vor allem, in den USA, die dann öffentlich von ihren Kollegen aufgrund dieses Grabenkrieges, der da herrscht, als Klimaleugner gebrandmarkt werden und so auch dann online aufzufinden sind. Da gibt es ganz, 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 ganz große Wissenschaftler, die damit zu kämpfen haben, das Label Klimaleugner zu tragen. Und die werden dann eben nicht eingeladen zu vielen Veranstaltungen. Und das sind Leute, die ganz häufig zitiert werden, die den IPCC-Bericht zitieren und so weiter. Dieser Grabenkrieg kann eben dazu führen, dass man quasi sich immer weiter einengt und immer weniger Leute dazugehören zur Diskussion, weil jedes kritische Wort sofort verdächtig ist. Und das, finde ich, ist im Moment eher die Gefahr in Deutschland und in Österreich oder in der Schweiz, dass man gar keinen Misston mehr eigentlich hören will, weil man ja sagt, es dient der guten Sache, wir wollen ja doch die CO2-Emissionen bremsen und deswegen können wir da jetzt keine Dissonanzen mehr gebrauchen in der Diskussion. So, das ist, also ich würde das eher so im Moment sehen.
Ich nehme es ein bisschen anders wahr. Also ich habe zuletzt noch kurz in meiner letzten Zeit, wo ich noch ganz Klimajournalist war, habe ich einen langen, sehr kritischen Artikel über den dritten Teilbericht des letzten IPCC-Sachstandsberichts geschrieben. Der dritte Teilbericht, das ist eigentlich der wichtigste, wenn man so will, aber der mit den meisten Unsicherheiten behaftete, das ist der Teilbericht, der sich mit Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung und mit Anpassungsmaßnahmen befasst. Und ich habe da sehr kritisch darüber berichtet, sehr kontrovers, und ich habe es überhaupt nie erlebt, dass ich da deswegen irgendwie, gerade von der Wissenschaftsgemeinde habe ich eigentlich dafür auch viel Zuspruch erfahren.
Ist es am Ende vielleicht der Ton, der die Musik macht, wie man über diese Kritik spricht oder wie man diese Kritik artikuliert?
Sicher auch. Also wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, dann war meine Kritik an dem IPCC natürlich wissenschaftsbasiert wiederum. Das heißt, ich habe mit Wissenschaftlern gesprochen und zwar auch mit IPCC-Autoren, die den Bericht selber kritisieren, die Prozeduren kritisieren, die gewisse Grundannahmen kritisieren, die darin stecken. Ich habe all die Leute, die ich kritisiert habe, mit denen auch gesprochen. Also ich habe ein Interview geführt mit Ottmar Edenhofer, das ist der Vorsitzende, der Co-Vorsitzende gewesen dieser Arbeitsgruppe. Das heißt, eigentlich ist es banal. Ich habe die journalistischen Regeln, das journalistische Handwerk versucht, möglichst gut einzuhalten. Und ich glaube, das funktioniert.
Jetzt seit ein paar Monaten ist das Thema überall, auch in sehr vielen, sagen wir mal, ursprünglich fachfremden Gebieten, spricht man über den Klimawandel. Ganz viele Journalisten müssen darüber schreiben, die sich zuvor noch nie damit auseinandergesetzt haben. Wie viel Spezialwissen oder wie viel Spezialisierung braucht man überhaupt, um über dieses Thema berichten zu können? Braucht es diese Spezialisierung? Und wenn ja, wo kriegt man die her? Auch dieses kritische Wissen, es braucht ja, bevor man kritisieren kann, braucht man Wissen, braucht man die Kompetenz, darüber zu sprechen.
Also eigentlich finde ich es kann ja auch schädlich sein. Also ich steck sehr tief drin in der Debatte und es ist manchmal vorgekommen, dass ich einen Artikel geschrieben habe und Kollegen, die davon nichts wussten, sagen, das klingt jetzt aber doch sehr, als ob du gar nicht an die Klimaerwärmung glaubst. Und so dieser Blick von außen, also dass man eben wenig Kenntnis hat, der kann auch helfen. Also es kann besser sein, ne? Also und das braucht man eigentlich auch. Man braucht verschiedene Zugänge und auch verschiedene Temperamente. Und wie gesagt, das ist ja auch meine Kritik gerade, dass das verloren geht, dass eben Pluralismus im Moment gerade mit dem Thema in Gefahr ist, weil man im Grunde diese unterschiedlichen Zugänge eigentlich braucht. Aber die Antwort ist eigentlich, bei jeder gute Journalist braucht kein Vorwissen, wenn er um sein Unwissen weiß. Also wenn er nicht eine bestimmte These hat und die durchboxen will, immer, quasi in der Recherche. Wenn er seine These dreimal umgeschmissen hat während der Recherche, dann könnte es vielleicht das richtige Ergebnis sein.
Ja, völlig einverstanden. Ich glaube, wenn man das journalistische Handwerk beherrschend ernst nimmt, dann kann man sich grundsätzlich in jedes Thema einarbeiten. Wenn man noch kein Vorwissen hat, ist das dann sehr arbeitsaufwendig, aber es geht grundsätzlich. Und da kann ich als Wissenschaftsjournalist auch über Sport oder Wirtschaft schreiben, und ein Wirtschaftsjournalist kann. Also ich glaube, das geht schon. Christoph, du protestierst.
Ich erlaube mir hier vom Publikum aus doch einen etwas kritischen Blick auf den Verlauf der Diskussion hier auf dem Podium zu werfen, weil ich die Diskussion darüber, ob und wann jetzt dieser Klimawandel, wie schnell, beziehungsweise die Klimakrise, wie das der Guardian in der Zwischenzeit nennt, wann das eintritt und wie stark die Auswirkungen sein werden, halte ich ein Stück weit für obsolet. Insofern, dass wir höchstens darüber diskutieren müssen, wann werden wir denn auf Netto Null runter sein? Weil dieser Konsens besteht ja weitestgehend in der Zwischenzeit vom IWF über die Internationale Energieagentur, die deutsche Bundesregierung, selbst der Schweizer Bundesrat ist zum Schluss gekommen, dass wir auf Netto Null runtergehen müssen. Und ich bin selber auch Journalist, der seit über 10 Jahren über die Klimafrage diskutiert und auch Sendungen macht. Und ich glaube, die entscheidende Frage, vor der ich gestellt bin als Journalist, und auch meine Kolleginnen sind da sicher vor diese Aufgabe gestellt, ist nicht, jetzt nochmal darüber zu debattieren, wer ist jetzt hier ein Klimakritiker oder wer ist ein Klimaskeptiker, sondern wir müssen diese Gesellschaft, mit dieser Gesellschaft in einen Dialog treten und darüber berichten, wie diese Gesellschaft möglicherweise sich so wandeln kann in Richtung Netto Null, damit wir hier keine allzu großen sozialen Verwerfungen haben, dass wir hier keine allzu großen ökonomischen Verwerfungen haben, damit wir die Leute in einer Demokratie mitnehmen können und dass wir diesen Wandel, der unbestritten ist, dass wir den demokratisch und in einer rechtsstaatlichen Art transformieren können, unter Einschluss auch all jener, die vom Klimawandel am meisten betroffen sind, und das sind die Länder des Südens. Ich glaube, das ist die entscheidende Diskussion und das sind die großen Themen des Journalismus. Die Diskussion, die hier geführt wird auf dem Podium, die haben wir vor 5 Jahren geführt oder vielleicht vor 10 Jahren. Heute sind wir an einem Punkt, dass die Leute heute auf die Straße gehen, weltweit, und von ihren Regierungen fordern, dass sie handeln und dass sie den Wandel vorantreiben, und das ist, glaube ich, die Diskussion, die wir führen müssen. Wir Journalistinnen und Journalisten sind hier gefordert, kritisch, faktengetreu, aber auch mit Blick auf diesen Wandel zu berichten. Und das ist, glaube ich, unsere große Aufgabe.
Ja, ich möchte da widersprechen. Ich glaube, dass es weiterhin auch die Aufgabe von Journalisten ist, über die Ergebnisse der Klimaforschung zu berichten, weil eben weil sie ja nun mal da sind. Es gibt ja die Wissenschaft. Und das kann man sie jetzt auch abschaffen, wenn wir jetzt genug wissen. Es gibt eben große Wissenslücken über die Risiken des Klimawandels, weiß man recht wenig. Und vor allem auch, was der Klimawandel vor Ort bedeutet, weiß man kaum. Und außer an den Küsten, wo der Meeresspiegel steigt, und in Gletschergebieten, wo die Gletscher schmelzen. Das muss man, weiterhin muss das Thema der Wissenschaft sein. Und das muss das Thema... Genau, bei den Gletschern kann man das zuschauen, ganz genau. Bei vielen anderen Dingen weiß man das nicht. Man weiß nicht, wie sich Stürme entwickeln, Dürren. Man weiß nicht, wie Hurrikane sich entwickeln. Man weiß auch nicht, wie Hochwasser, Flusshochwasser sich entwickeln. Diese Dinge, da gibt es keinen Trend bisher. Und das sind Dinge, das muss man schon wissen und das muss man auch diskutieren. Dafür gibt es ja die Wissenschaft. Oder sonst kann man auch die Wissenschaft einsparen und auch den Journalismus, weil dann brauchen wir in der Grunde nur NGOs.
Also, darf ich noch ganz kurz etwas sagen? Wir haben eine Umweltverhaltensforscherin auf dem Podium, die fast nicht zur Rede kommt, und ich glaube, sie hätte wirklich gute Inputs für uns. In dem Sinne, wenn man jetzt vielleicht diesen Konsens akzeptieren möchte und vielleicht diese Diskussion einmal beiseite lässt, dass man von ihr auch vielleicht wissen könnte, erfahren könnte, wie können wir konstruktiven Journalismus, wenn man das betreiben möchte, umsetzen. Das würde mich sehr interessieren. Also ich hätte mich auch jetzt bald gemeldet, weil ich es eine merkwürdige Diskussion finde, bei der hauptsächlich 2 Personen zur Sprache kommen.
Ja, Ja, also ich hätte das jetzt persönlich nicht so wahrgenommen. Ich finde, die Kollegen hätten mir auch das Wort gelassen. Ich fand nur, dass sie zu einem anderen Thema mehr weitergesprochen haben. Also Ihre Frage war zu konsultativen Journalismus. Also prinzipiell wie...
Ich möchte nicht jetzt das Podiumsgespräch sozusagen übernehmen, aber ich fände es interessant, eigentlich grundsätzlich von Ihnen mehr zu erfahren, welche Form von Journalismus, welche Form von Wissensvermittlung bringt etwas, wenn man sich darüber einigt, dass man eine Veränderung des Verhaltens herbeiführen möchte. Wie könnte man berichten, dass Leute vielleicht auch sich konkret angesprochen fühlen? Was kann man aufzeigen? Solche Fragen interessieren mich. Ja.
Dann würde ich da noch kurz antworten. Also ich glaube, ein Argument, das hast du schon erwähnt, Panik, sollte man über Panik sprechen. Greta sagt immer, I want you to panic zum Beispiel. Und es gibt viel Forschung, die eben zeigt, ja, es ist wichtig, dass Menschen sich Sorgen machen, dass Menschen eine Gefahr wahrnehmen, wenn es um den Klimawandel geht. Aber auf der anderen Seite gibt es auch sehr viel Forschung, die zeigt, dass wenn Menschen zu sehr Angst haben vor einem Thema, dass sie da quasi, dass sie quasi paralysiert sind von dieser Angst und dann, dass eigentlich dann Verhaltensänderungen nicht vorkommen. Und nämlich, wenn ein Thema wirklich, ein Mensch wirklich ein Thema so als starke Bedrohung wahrnimmt, dann werden die meisten Menschen sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen wollen und werden diesem Thema ausweichen. Das ist ein typisches Beispiel, also der Klimawandel ist ein typisches Beispiel der kognitiven Dissonanz, sprich, wir erhalten Informationen, die mit unserem Lebensstil, unseren bisherigen Ideen, Gedanken nicht übereinstimmen und dann haben wir die Wahl, entweder wir verändern unser Verhalten oder wir, genau, wir gehen dem aus dem Weg. Und wenn uns jemand jetzt so stark Angst macht und wir das Gefühl haben, dass wir jetzt machtlos sind dem gegenüber, dann werden wir dieser kognitiven Dissonanz einfach ausweichen. Wenn wir hingegen, und ich würde eigentlich alle Journalisten appellieren, mehr über Hoffnung zu sprechen, also das Gefühl der Selbstwirksamkeit, dass jeder von uns es wirklich machen kann dagegen, da gibt es genug Studien, die zeigen, dass das eigentlich ein sehr wichtiger Faktor ist, der zu Verhaltensänderungen führen kann. Also mein Fazit wäre quasi, ja, es ist schon wichtig, dass Menschen sich Sorgen machen diesbezüglich, aber Menschen müssen auch das Gefühl haben, dass sie wirklich was dagegen machen können. Und ich glaube, was noch so zum Thema lokale und globale Risiken war, es stimmt definitiv, dass wir zwar im Großen und Breiten wissen, wie sich Klimarisiken auf lokaler Ebene auswirken werden, aber das ist, was jetzt Modelle angeht, da trotzdem noch relativ viel Unsicherheiten vorkommen. Es ist aber trotzdem wichtig, dass man nicht nur über globale Risiken berichtet, sondern dass die Berichterstattung wirklich auch auf lokale Risiken fokussiert. Und zwar zu eben nicht nur zu sagen, ja, die Meeresspiegel werden steigen, weil dann denken sich wahrscheinlich viele Schweizer und Schweizerinnen, ja, aber mich betrifft das ja nicht direkt. Aber wenn wir jetzt eben von Gletscherschmelzen, von Hitzewellen wie diesen Sommer sprechen und wirklich die globalen Klimarisiken auf lokaler Ebene eigentlich darauf aufmerksam machen, das führt dann auch dazu, dass Menschen sich stärker eben engagieren und auch ihr Verhalten ändern.
Die Sozialwissenschaft auch zu Wort kommt, weil eben also darüber wurde jetzt lange gesprochen, wir wissen nicht genau, wie sich dieser Wandel auswirkt, aber dass es den Wandel gibt, das wissen wir und Sie haben das auch kurz angesprochen, dass es schon Stimmen gibt, die zum Beispiel sagen, wir müssen mehr auf Technologien setzen, die sich dem Wandel anpassen und dass wir dem begegnen können, anstatt ihn zu verhindern. Und letztendlich habe ich was Interessantes gelesen, dass wir auch viel mehr unsere Demokratien stärken müssen, weil es auch zu, wie angesprochen, sozialen Verwürfnissen kommen kann infolge dieses Wandels. Was empfehlen Sie da? Wie kann man all diese Komponenten irgendwie zusammenbringen, trotzdem noch hoffnungsvoll vermitteln, aber trotzdem irgendwie mit dem Nachdruck, es ist jetzt auch zum Beispiel soziales Engagement gefordert und nicht nur PET von Alu trennen, so in dem Sinne.
Ja, ich glaube, es ist zwar schon wichtig, Individuen das Gefühl zu geben, dass man etwas machen kann, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die ganze Berichterstattung und die Verantwortung nicht nur auf Individuen schiebt. Also ich finde, es ist schon noch wichtig, dass man sagt, ja, Einzelne können was machen, indem sie zum Beispiel weniger Fleisch essen oder Fleischkonsum reduzieren, weniger fliegen, also darüber gibt es genügend Studien, aber ich finde es auch wichtig, dass man auch die kollektive Seite des Problems anspricht. Und ich glaube zum Beispiel auch Teilnahme an Klimastreiks gibt den Menschen das Gefühl, dass man wirklich auch als Kollektives etwas machen muss und die Verantwortung nicht nur auf einzelne Individuen geschoben wird.
Ich habe jetzt ein bisschen ein Unbehagen. Also einerseits finde ich sehr wichtig, dass wir, was du vor allem sagst, Christoph, auch die Themen aus, dass wir nicht nur über die Wissenschaft sprechen, sondern was heißt das für uns alle. Und als jetzt in meiner jetzigen Rolle als Aktivist überlege ich mir genau solche Dinge. Also wie kommuniziere ich nach außen, um die Leute mitzunehmen, aber sie nicht abzuschrecken und so weiter. Ich habe unter anderem deshalb entschieden, dass ich nicht mehr als Journalist arbeiten kann, weil ich mir als Journalist diese Fragen bewusst nicht gestellt habe. Das heißt, als Journalist habe ich mich bemüht, über Dinge zu schreiben, die relevant sind und darüber das zu schreiben, was ich für wahr halte, nach bestem Wissen und Gewissen und recherchieren natürlich. Aber ich habe mich bewusst geweigert zu überlegen, taktisch zu denken, was schreibe ich, um zu erreichen, dass die Leute nachher weniger Fleisch essen oder das Richtige tun oder nicht mehr fliegen. Das ist jetzt eine Frage, was ist die Rolle des Journalismus? Und eben als jetzt, als Aktivist könnte ich sagen, wunderbar, wenn alle Journalisten das dann auch tun würden, damit das rauskommt, was ich mir erhoffe. Mein Verständnis von Journalismus ist aber ein anderes. Das fände ich, das wäre dann schnell paternalistisch.
Das möchte ich ganz kurz korrigieren, weil das habe ich nicht gemeint. Sondern es geht darum, dass wir uns bewusst sein, in welcher Situation stehen wir heute. Wir stehen vor der Situation, dass wir tatsächlich auf Netto Null runtergehen müssen. Und ich glaube, da ist es eben auch unsere Aufgabe, wie Sie gesagt haben oder wie du gesagt hast, zu reflektieren darüber, welche Optionen haben wir. Und diese Optionen liegen ja sowohl technologisch, du hast darauf hingewiesen, aber auch sozial auf dem Tisch. Eine Frage ist die, was ist die Bedeutung des Themas Suffizienz? Was bedeutet es, wenn wir in Zukunft die ganze Mobilität elektrifizieren? Ist das die Lösung? Was bedeutet es, wenn wir die ganze Wärmeversorgung eines Landes wie der Schweiz in Richtung Netto Null umbauen müssen? Ich glaube, das sind nicht Sachen, die man spekulieren muss, sondern das sind Probleme, vor denen wir heute stehen, wo es Expertinnen und Experten gibt, die man im ganz normalen journalistischen Alltag, ohne irgendwie hier zu agitieren, befragen kann, weil sie heute genau wie wir alle vor dieser Frage stehen. Und ich glaube, manchmal unterschätzen wir Journalistinnen und Journalisten auch die Dramatik der Veränderungen, die auf uns zukommen. Und wir unterschätzen oft auch, glaube ich, wie sehr gerade Menschen, die wirtschaftliche Verantwortung tragen, also Konzernchefs, große Abteilungsverantwortliche, wie die sich genau zu dieser Frage jeden Tag den Kopf zerbrechen, Investitionsentscheide fällen müssen und so weiter und so fort. Und im Wesentlichen auch Politikerinnen und Politiker sich diese Frage stellen müssen. Ich glaube, die Aufgaben, vor denen wir als Gesellschaft stehen, sind tatsächlich dramatisch. Und ich glaube, ein Stück Aufgabe des Journalisten ist eben auch, den Menschen aufzuzeigen, dass sie nicht ohnmächtig vor einem Problem stehen müssen, sondern dass sie auch handlungsfähig sind, dass wir immer noch in einer Demokratie leben, in denen es Menschen gibt wie Marcel Henke, die eine Initiative lancieren können, eine Volksinitiative, dass es regionale Möglichkeiten gibt, lokale Möglichkeiten, um zu handeln. Und ich glaube, das hat nichts mit aktivistischem Journalismus zu tun.
Ja, ich kann nur sagen, nein, verstanden, ja.
Also ich verstehe das allgemeine, dein Unbehagen verstehe ich genauso gut wie sein Unbehagen in der Diskussion. Ich selber arbeite für eine NGO, die nicht jetzt im Umweltbereich im Näheren tätig ist, sondern eher andere Globalisierungsphänomene durchleuchtet und da anwaltschaftlich unterwegs ist. Was ich mich immer wieder frage in der Debatte ist, kann es nicht sein, kognitive Dissonanz, das Stichwort ist ja gefallen, wir haben in der, wenn es um Solidarität geht mit, ich sag mal, Globalisierungsopfern overall oder überhaupt mit Randständigen oder überhaupt Solidarität in unserer Gesellschaft hat eine Größenordnung von 20-30% Wählerstimmen. Der Rest ist Wohlstand, also ist Besitzstandswahrung. Das ist sozusagen das bürgerliche und das progressive Lager in der Schweiz. Für dieses Land gesprochen, in Deutschland sieht es leicht anders aus, aufgrund der historischen Erfahrungen auch. Ist es, wenn es um den Generationenvertrag geht und um die Solidarität mit den nachwachsenden Generationen, verhält es sich da ähnlich. Das heißt, wir bewegen uns in dieser Diskussion, wenn es um Handlungen geht, wenn es um die politische Umsetzung geht, in diesem, sagen wir mal, 20-30% Segment und drehen uns dort munter weiter und lassen die restlichen 60-70% dann eben aus verschiedenen Gründen, weil zu sehr Panik, weil zu sehr dieses oder jenes, spielt eigentlich keine Rolle am Ende des Tages, außen vor. Das ist der Eindruck, der sich bei mir verfestigt im Laufe der Diskussion. Und da spielen die Medien, da spielen die Journalistinnen und Journalisten eine maßgebliche Rolle und ihr Verhalten zu dem Thema. Welche allerdings, also ich bin ein strenger Verfechter, obwohl als NGO, Aktivist, ich sag mal als Meinungsmacher, ein extremer Anhänger von einem Reinheitsgebot und journalistischen, paradoxerweise. Und deswegen extrem gespalten in der Frage, was genau die Rolle des Journalismus sein kann und muss. Und ich habe großen Respekt vor den Konsequenzen, die Marcel gezogen hat. Und ich kann sie extrem gut nachvollziehen. Aber irgendwo geht es um die Mobilisierung von diesen 60-70%. Und die Frage ist, wie bewerkstelligt man das?
Gibt es noch eine weitere Frage aus dem Publikum?
Soll ich? Ja, also, oder du meinst es, Victoria? Ich glaube, Christoph, du hast wahrscheinlich jetzt was rausgehört, was ich nicht so gemeint habe. Es war nicht ein, ich bin absolut einig mit dir. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir all diese Fragen debattieren, die jetzt die jetzt einfach gelöst werden müssen, diese Probleme. Ich finde es einfach wichtig, das wollte ich sagen, dass ich dabei nicht die Haltung einnehme als Journalist, und ich bin es ja jetzt nicht mehr aus dem Grund, weil ich das nicht mehr nicht könnte, also eben die Haltung, dass ich beginne, taktisch zu denken. Was kann ich das jetzt schreiben, oder erschrecke ich jetzt die Leute damit? Wenn ich schreibe, schreibe es lieber nicht. Und da ist für mich auch, ich meine, du hast ein bisschen einen anderen Zugang, du erforschst was anderes, du sagst jetzt, wenn man einen Artikel schreibt, der die Leute hoffnungslos zurücklässt, dann bringt das nichts. Ich frage mich manchmal, was ist denn, wenn ich irgendwann als Journalist, wenn ich jetzt noch der Journalist wäre und ich käme zu dem Schluss, dass die Situation hoffnungslos ist, würde ich es dann nicht schreiben dürfen, um die Leute nicht zu verschrecken oder was? Da bin ich selber auch ratlos. Die Zeit hat kürzlich in einem Artikel, ich glaube, es war Mojib Latif, einen deutschen Klimaforscher, zitiert, so gefragt, ob der Kipp, das Klima quasi als Ganzes dann kippt, ob die Kipppunkte überschritten sind, wo das Ganze eine Eigendynamik kriegt. Und Latif hat dann gesagt, er glaube, dass das 2 Grad Erwärmung schon zu viel wären, dann wäre es schon zu spät, aber 1,5 sind nicht mehr erreichbar. Das heißt, eigentlich sagt er, forget it. Und was ist dann, da frage ich mich, was ist denn die Rolle eines Journalisten oder einer Journalistin, wenn der oder die Person wirklich nach besserer Recherche zu diesem Schluss käme? Es ist in einem bestimmten Bereich hoffnungslos. Soll ich das dann nicht schreiben, weil die Leute dann verzweifeln? Ich weiß es nicht.
Aber ich will hier überhaupt nicht monopolisieren, aber ich kann dir ein Beispiel geben, du kennst es, Marcel. Es gibt Firmen, die aktiv daran arbeiten, CO2 aus der Luft herauszufiltern. Es gibt Firmen, die daran arbeiten, CO2 im Boden wieder einzupressen. Und es gibt Firmen, die daran arbeiten, CO2 zu Treibstoff umzuwandeln. Das sind jetzt technologisch-wissenschaftliche Entwicklungen, die interessant sind und die das Potenzial haben, eben diese Katastrophe, von der du sprichst, eben abzuwenden. Ich habe das mal ausgerechnet für mein neues Buch, das in diesen Tagen herausgekommen ist, wie viel von diesen Apparaten es brauchen würde, damit wir eine Jahresproduktion CO2 aus der Luft rein rausholen würden. Und damit meine ich nicht, dass das die Lösung wäre, aber es wäre eine Notmaßnahme. Es wäre ungefähr die Hälfte des amerikanischen Budgets für die Armee in einem Jahr notwendig als Aufwendung, um diese CO2-Menge aus der Luft herauszuholen. Und das meine ich, dass wir dann als Journalistinnen und Journalisten vielleicht unsere Initiative oder unser Engagement vielleicht mehr in diese Richtung der Berichterstattung lenken könnten, wo eben noch Handlungspotenzial vorhanden ist, als auf die Katastrophe zu lenken. Das meine ich. Und zwar nicht, weil wir das in unserer Schreibstube so erfunden haben, sondern weil da draußen Techniker, Wissenschaftlerinnen, auch Politikerinnen und Politiker genau an diesem Thema arbeiten. Wie könnten wir es schaffen, diese Unmenge an CO2 irgendwie wieder aus der Luft rauszuholen, das Klima zu stabilisieren und dabei möglicherweise sogar Energie speichern zu können. Das sind nicht Fantasien, die wir Journalistinnen und Journalisten in der Schreibstube entwickeln sollten, sondern da geht es einfach darum, rauszugehen und vielleicht eben, was du gesagt hast, auch Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Will jemand antworten?
Ja, ich wollte vielleicht nur kurz sagen, also ich stimme dem zu, es gibt definitiv also extrem viel Potenzial und wir werden an diesen Technologien arbeiten müssen, ob wir wollen oder nicht. Und die sind ja auch in den letzten Modellen des IPCCs, sind diese Technologien eh schon mit drin. Also brauchen wir diese Technologien auch schon, um das 1,5 Grad zu erzielen. Das Einzige, was ich vielleicht noch dazu kommentieren würde, ist, dass es meiner Meinung nach etwas gefährlich ist, viel über technische Möglichkeiten zu sprechen, dass da natürlich auch Studien gibt, die zeigen, dass je optimistischer Leute sind, was jetzt Technologien angeht, desto weniger klarerweise sind Menschen jetzt, dass sie selbst handeln müssen und dass wir auch politische und wirtschaftliche Ströme noch ändern müssen. Aber das ist nur eine Ergänzung, also ist nicht gegen, was Sie gesagt haben.
Gut, dann werden wir somit am Ende. Danke für die spannenden Fragen und die Ergänzungen. Ich verstehe den Einwand auch. Danke vielmals. Ich wünsche euch einen wunderbaren Nachmittag. Ich denke, Victoria, Marcel und Alex werden noch hier sein. Danke, dass du aus Hamburg gekommen bist, obwohl du Fieber hast.
Wie die Erde.
Ich hoffe, du bist bald wieder gesund und wünsche dir gute Besserung. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich wünsche einen guten Nachmittag. Bleibt hier. Es geht in einer Viertelstunde geht es wieder weiter, glaube ich. Und eine gute Zeit.